In knapp 2 Stunden machen in Israel die ersten Wahllokale auf. Die Menschen im Land können zum 2. Mal innerhalb von nur 5 Monaten einen Präsidenten wählen. Nach der ersten Wahl im April, da hatte Premierminister Netanyahu es nicht geschafft, eine Regierung zu bilden. Für den Langzeitregierungschef scheint es diesmal knapp zu werden. Die vorgezogene Neuwahl und wie sie ausgeht, ist heute eines der Themen des Tages. Außerdem streiten sich Apple und die EU-Kommission heute vorm EU-Gericht um 13 Milliarden Euro Steuernachzahlungen. Und in Bielefeld geht ein besonderer Wettbewerb zu Ende. 1 Million soll es für den Beweis geben, dass es die Stadt nicht gibt. Thomas Grimmer aus unserer Nachrichtenredaktion ist jetzt bei mir. Wie sehr muss sich Premier Netanyahu nach der Wahl heute Sorgen um seinen Job machen?
Ja, sicher kann er sich jedenfalls nicht sein. Er muss um seinen Job als Ministerpräsident bangen, denn auch bei dieser Wahl zeichnen sich keine klaren Mehrheiten ab. Erwartet wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der nationalkonservativen Likud-Partei von Netanyahu und dem Wahlbündnis Blau-Weiß, einem Mitte-Bündnis, angeführt von dem früheren Armeechef Benny Gantz. Aber es geht nicht nur darum, welche dieser beiden Parteien am Ende die Nase vorn hat. Zur Wahl treten auch diverse kleinere Parteien an. Und davon, wie die abschneiden, wird die Regierungsbildung ebenfalls maßgeblich abhängen. Eine wichtige Rolle dürfte vor allem auch die laizistisch-nationalistische Partei Israel Beiteinu spielen von Avigdor Lieberman, der früher mal unter Netanyahu Verteidigungsminister war und heute sein politischer Rivale ist.
Was waren denn die wichtigsten Wahlkampfthemen in Israel bisher?
Zuletzt waren vor allem die Annexionspläne von Benjamin Netanyahu in den Schlagzeilen. Vergangene Woche hat er ja die Annexion des Jordantals, das im besetzten Westjordanland liegt, für den Fall seines Wahlsiegs angekündigt, was aus Sicht vieler natürlich massiv den Friedensprozess mit den Palästinensern in Frage stellt. Ein Lieblingsthema Netanyahus war auch die arabische Minderheit im Land. Er warf den arabischen Parteien Wahlbetrug vor. Auf seiner Facebook-Seite waren anti-arabische Parolen zu lesen. Die Blau-Weiß-Partei von Benny Gantz hat im Wahlkampf übrigens ganz massiv um die Stimmen der arabischen Israelis geworben. Die machen gut 1/5 der Bevölkerung aus, haben bisher aber nur unterdurchschnittlich an Wahlen teilgenommen. Also wenn es Gantz gelingt, diese Menschen verstärkt zu mobilisieren, könnte das durchaus den Wahlausgang zu seinen Gunsten beeinflussen. Und ein weiteres Thema, das den Wahlkampf geprägt hat, war die Sorge um das Verhältnis von jüdischer Religion und Staat. Also wie stark soll die Rolle der Religion sein? Ultraorthodoxe Parteien haben die Wahl sogar zum Schicksalskampf um die jüdische Seele Israels erklärt.
Um 21 Uhr unserer Zeit machen die Wahllokale zu, dann gibt es erste Prognosen. Kommen wir zu einer anderen Zahl. 13 Milliarden Euro Steuern, die hätte die EU-Kommission gerne von Apple. Es ist seit Jahren ja schon ein großes Aufregerthema, dass viele Digitalkonzerne in der EU nur wenig Steuern bezahlen. Heute wird's ernst. Vorm EU-Gericht, beide Seiten schildern jeweils ihre Sicht. Welche Argumente werden Apple und die EU-Kommission da heute präsentieren?
Die EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager hatte Apple schon vor 3 Jahren aufgefordert, die 13 Milliarden Euro nachzuzahlen, weil Irland Apple eine unzulässige Sonderbehandlung bei den Steuerkonditionen gegeben habe. Apple und auch Irland streiten das ab. Im Kern geht es um die Frage, wo Unternehmensgewinne besteuert werden müssen. Die EU-Kommission sagt, Apple hat statt Steuern in Europa zu zahlen, seine Erträge seinen sogenannten Verwaltungssitzen zugeordnet, die aber nur auf dem Papier so existieren würden. Apple selber sagt dagegen, die Werte des Unternehmens würden vor allem durch die Entwicklungsarbeit in den USA geleistet. Deshalb müsse ein Großteil des Gewinns dort versteuert werden.
Wie stehen die Chancen, dass Apple bezahlen muss?
Das kann man eigentlich kaum vorhersehen. Es ist wirklich ein ziemlich aufsehenerregendes und auch aufwendiges Verfahren. Der ganze Prozess könnte sich über Jahre hinziehen. Insofern werden wir da abwarten müssen.
Nicht mehr lange abwarten müssen wir, bis es eine Antwort auf die Frage gibt, ob es Bielefeld jetzt gibt oder nicht. Eines ist aber jetzt schon klar, die Bielefeld-Million ist eine ziemlich gute PR-Aktion. 1 Million Euro hat die Stadt für Beweise versprochen, dass es sie gar nicht gibt. Und damit will sie den alten Gag wohl ein für alle Mal beerdigen. Welche Beweise sind denn bei der Stadt schon so eingetrudelt?
Ja, kurz nochmal zum Hintergrund. Die sogenannte Bielefeld-Verschwörung hat nach Angaben der Stadt ein Kieler Informatikstudent erfunden, der 1994 im Internet einen satirischen Text veröffentlicht hat. Darin wurde behauptet, dass es die Stadt Bielefeld nicht gibt. Seitdem ist das Gerücht oder diese Verschwörungstheorie, wenn man so will, in der Welt. Ungefähr 2000 Menschen haben sich an der Aktion der Stadt beteiligt, rund 300 aus dem Ausland. Nach Angaben des Stadtmarketings wird die Existenz Bielefelds unter anderem mit Argumenten aus der Quantenphysik angezweifelt. Andere Einsender beschäftigen sich philosophisch mit dem Begriff Existenz und versuchen so einen Beleg für die Nicht-Existenz der Stadt zu finden. Es gibt komplizierte mathematische Berechnungen, teils über mehrere Seiten, die die Stadt auf dem Papier verschwinden lassen und zum Beispiel zu der Ergebnisformel B gleich 0 kommen, was auch so viel heißt wie Bielefeld gibt's nicht. Und auch ganz schön, eine ältere Bielefelderin hat beim Stadtmarketing angerufen und erzählt, dass ihre Tochter ihr einen Brief aus Potsdam geschickt hat, der nicht zugestellt werden konnte. Das war für sie dann der Beweis, dass die Stadt nicht existiert. Also sehr fantasievolle Ideen. Mal sehen, ob es für eine davon die Millionen gibt.
Ich bin sehr gespannt über die Themen des Tages. Thomas Grimm aus unserer Nachrichtenredaktion.